Deutschlandfunk. Der Tag.
Wie gefährlich ist es tatsächlich, dieses neuartige Coronavirus, das da in China aufgetaucht ist? Das war im Januar die große Frage, die wir uns alle gestellt haben, auch hier im Podcast. Und im Prinzip kann man sagen, das ist immer noch die große Frage, die von allen gestellt wird. Eine Frage, die ja insbesondere an die Wissenschaft gestellt wurde und wird und die schon zu Anfang nur mit sehr großer Vorsicht beantwortet wurde von den gefragten VirologInnen. Trotzdem wurden diese Aussagen dann zur Basis für politische Entscheidungen. Und so versucht nun mancher Kritiker, die VirologInnen für die Konsequenzen verantwortlich zu machen. Die Bild hat sich gerade Christian Drosten vorgeknöpft. Was das für die Kommunikation von Wissenschaft heißt, dröseln wir gleich auf. Außerdem geht es um Gewalt, sexuelle Gewalt an Kindern. Es gibt einen bundesweiten Fall sexueller Gewalt an Kindern, ein Netzwerk, das die Ermittler aufgespürt haben. Jetzt gab es eine erste Verurteilung, die Spitze des Eisberges sozusagen. Wir sehen uns gleich den Eisberg unter der Wasseroberfläche an. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Gerade in der Anfangsphase der Corona-Krise wurde die Wissenschaft zur Richtschnur für politische Entscheidungen. Die Frage etwa, wie ansteckend das Virus tatsächlich ist, wie gefährlich es überhaupt ist, das wussten wir ja alles nicht, war ja schließlich ein neues Virus. Noch immer wissen wir ziemlich viele Dinge nicht. Inzwischen scheint sich zwar herauszustellen, dass Covid-19 nicht nur eine Lungenkrankheit ist, sondern viele andere Organe befällt. Einige Erkrankte könnten schlimme Langzeitschäden davontragen, obwohl sie gar nicht so richtig schlimm krank waren. Aber es bleibt eben noch vieles unklar, weshalb gerade sehr viel geforscht wird. Die Politik wiederum guckt sich das Ganze natürlich ziemlich genau an, um auf der Basis gute Entscheidungen treffen zu können. Wissenschaft hat plötzlich eine enorme Bedeutung bekommen und will natürlich auch schnell liefern. Deshalb hat sich auch die Kommunikation über Wissenschaft verstärkt in den öffentlichen Raum verlagert. Und genau da kommt jetzt die Bild ins Spiel und zerrt Christian Drosten auf den Galgen. Heute große Schlagzeile: Schulen und Kitas wegen falscher Corona-Studie dicht. Spoiler, das kann man so mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit nicht sagen. Ist für uns aber Anlass, heute über das Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit zu sprechen. Denn da hat sich eben, wie erwähnt, in der Krise einiges verändert. Ralf Krauter aus unserer Wissenschaftsredaktion ist zu mir ins Studio gekommen. Ralf, gucken wir vielleicht erstmal auf die Fakten. Die Studie von Christian Drosten, die sich die Bild da vorgenommen hat, worum geht's da?
Also es ist eine Studie, die am 29. April veröffentlicht worden ist auf einem Preprint-Server. Dafür hat Christian Drosten gemeinsam mit Kollegen also Rachenabstriche bei Infizierten mit dem neuen Coronavirus gemacht. Insgesamt 3.712, wenn ich die Zahl jetzt gerade richtig nachgeschaut habe, wurden untersucht. Und man hat dann in diesem Rachenabstrich quasi geschaut mit Hilfe eines Verfahrens namens Polymerase-Kettenreaktion. Details sind unwichtig, hat man sozusagen das Erbgut des Virus nachgewiesen und eben festgestellt, wer davon hat das denn jetzt und wer hat das nicht und vor allem, wie viel von diesem Virus ist quasi in diesen oberen Atemwegen vorhanden im Rachenraum. Und das ist natürlich ein Indikator dafür auch, wie man dann beim Sprechen oder durch Tröpfchen oder Aerosole eventuell auch andere infizieren könnte. Und es gab, bevor Christian Drosten diese Studie publiziert hat, durchaus widerstreitende Ergebnisse, die zu dem Schluss kamen. Bei Kindern sieht es so aus, als ob die weniger Viren im oberen Rachenraum hätten. Deswegen haben manche Forscher gesagt, okay, wahrscheinlich sind Kinder auch weniger ansteckend. Mhm. Sie können das Virus zwar auch bekommen, da gibt es wahrscheinlich keinen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen, wie häufig man sich ansteckt, aber weil sie weniger Virus im oberen Rachenraum haben, könnten sie weniger ansteckend sein. Und das Spannende an der Studie von Christian Drosten war jetzt, also von dieser Studie Ende April, war, dass daraus kam, dass es, was die Viruslast im oberen Rachenraum angeht, keinen großen Unterschied gibt zwischen Kindern und Erwachsenen. Das heißt, er folgerte daraus, wir müssen durchaus davon ausgehen, dass Kinder genauso ansteckend sein könnten für andere, wenn sie das Virus denn haben, wie Erwachsene. Und diese Studie kam natürlich auch zu einem Zeitpunkt, als auf Bundesebene quasi darüber diskutiert wurde, können wir es uns vielleicht leisten, langsam wieder Kitas und Schulen schrittweise zu öffnen. Mhm. Und die Wissenschaftler um Christian Drosten haben dann eben tatsächlich gefolgert in dieser Studie, dass man da sehr vorsichtig sein müsste. Und das mag durchaus sein, dass diese Studie dazu geführt hat, dass man dann eben nur relativ zögerlich geöffnet hat. Die Öffnungen sind ja trotzdem gekommen, in Teilen sind sie im Gange. Aber da hat Drosten möglicherweise mit dieser Studie sozusagen das politische Gespann so in eine Richtung gelenkt. Mhm. Das kann man sagen.
Jetzt gibt es ja, beziehungsweise die Bild sagt, es gibt Kritik an der Studie, beziehungsweise den Voraussetzungen dieser Studie. Ist an dieser Kritik was dran? Gibt es da was zu kritisieren?
Es gibt immer Kritik an jeder wissenschaftlichen Studie und da ist die gar keine Ausnahme. Was gerade Neues, was wir erleben im Zuge dieser Corona-Krise, ist, dass viele Wissenschaftler sehr schnell Dinge publizieren, ohne ein sogenanntes Check-Verfahren über externe Gutachter. Das ist auch in diesem Fall so gelaufen. Das heißt, da haben keine unabhängigen Forscher draufgeschaut, sondern das wurde jetzt einfach mal so publiziert. Und dieser Blick durch externe Gutachter, der findet im Nachhinein statt. Der findet seitdem statt. Also es gab schon direkt eine Woche danach Kritik, ich glaube von einem Schweizer Epidemiologen, der sagt, naja, was ihr da mit der Statistik rumrechnet, das finde ich nicht so ganz plausibel. Also es gab schon von Anfang an Kritik, das ist total normal. Die Frage ist ja jetzt, wie geht man mit dieser Kritik um? Und der klassische Weg wäre, man würde diese Methodenkritik zum Beispiel aufnehmen und sagen, gut, wenn ihr sagt, dieses statistische Verfahren scheint euch nicht angemessen für diese Daten, die wir haben, nehmen wir ein anderes und man optimiert das dann so langsam, bis man dann irgendwann die Schwelle nehmen würde und so eine Arbeit wirklich offiziell publizieren würde in einem Fachjournal. All das ist hier noch nicht passiert. Das wird jetzt sozusagen ein Prozess, der völlig normal ist in der Wissenschaft und in der Regel unter dem Radar der Öffentlichkeit abläuft, also ein fachlicher Diskurs, wird jetzt durch diesen Artikel der Bild-Zeitung quasi auf die Titelseite gehoben. Ja, und das ist natürlich sehr gefährlich. Das ist sozusagen die Kehrseite von diesem, wir publizieren Dinge ganz schnell, damit wichtige Erkenntnisse schnell in aller Welt bekannt werden. Das kann eben auch nach hinten losgehen, weil dann Prozesse, die total normal in der Wissenschaft sind, plötzlich sozusagen für Laien schwer nachvollziehbar sind und trotzdem denen ins Gedächtnis gerufen werden. Und sie können es nicht so richtig einordnen. Genau das ist hier passiert.
Weil Wissenschaft jetzt sozusagen in der Öffentlichkeit verhandelt wird.
Genau. Also Dinge, die sonst unter einem Fachpublikum ausgehandelt würden, also Methodenkritik zum Beispiel oder die Frage, kann oder muss man diese Daten so interpretieren, könnte man sie auch anders interpretieren, das würden die Wissenschaftler sonst unter sich aushandeln, dann zu einer Lösung kommen. Und das findet jetzt quasi in der Öffentlichkeit statt. Es ist bei dieser strittigen Studie von Herrn Drosten tatsächlich so, dass es durchaus auch nicht unbewanderte Wissenschaftler gibt, die sagen, man hätte diese Daten durchaus anders interpretieren können. Da ist also Diskussionsspielraum. Und was jetzt eben neu ist, neu in dieser Situation ist, ist, dass das plötzlich auf die Titelseite der Bild-Zeitung gehoben wird oder jedenfalls auf einen gut geklickten Online-Artikel.
Ja, und das ja auch mit Methoden, die jetzt viele kritisieren. Also der entsprechende Reporter der Bild hat Zitate aus den öffentlichen Statements der Wissenschaftler, die Position bezogen haben zur Drosten-Studie, rausgepickt, die Drosten per Mail geschickt und innerhalb einer Stunde eine Auseinandersetzung gefordert. Das ist etwas, womit Wissenschaftler sonst nicht konfrontiert sind.
Also dieser Zeitdruck, der ist natürlich ein bisschen krass. Andererseits ist das jetzt im Journalismus auch gar nicht so unüblich. Drosten hat dann einfach auf Twitter erwidert, er habe, hätte Wichtigeres zu tun. Kann man auch verstehen. Er hat ja wirklich Wichtigeres zu tun, das glaube ich ihm auch. Ich glaube auch, er hat wahrscheinlich diesen Artikel wahrscheinlich kurz überflogen und gedacht, es lohnt sich gar nicht, sich damit auseinanderzusetzen, weil das ist wirklich, also da wurde alles falsch gemacht, was man von gutem Journalismus erwarten würde. Also da werden Behauptungen in den Raum gestellt und nicht untermauert. Da werden Unterstellungen gemacht und keine Belege dafür angeführt. Da werden eben drei angebliche Kronzeugen für die weltweit verbreitete Kritik an der Methodik des Christian Drosten zitiert, mit denen der Autor aber überhaupt nie gesprochen hat. Also zumindest dementieren die inzwischen alle drei, dass sie je persönlich interviewt wurden in dieser Causa. Und sie distanzieren sich auch alle und sagen, wir haben das so nie gesagt. Da wurden Zitate aus dem Zusammenhang gerissen. Und wir haben das Gefühl, wir werden hier instrumentalisiert für eine Kampagne der Bild-Zeitung gegen einen der führenden deutschen Virologen und weltweiten Covid-19-Experten.
Ich habe mir vor dem Hintergrund die Frage gestellt, ob da Wissenschaft behandelt wird wie Politik und vielleicht Wissenschaft tatsächlich auch für Dinge verantwortlich gemacht wird, für die eigentlich die Politik verantwortlich wäre.
Ich glaube, das ist eine gute Frage, wobei man muss ja jetzt dem Christian Drosten fairerweise zugutehalten, dass er immer bei allen Artikeln, auch bei diesem strittigen, immer betont hat, dass diese Erkenntnisse natürlich mit Vorsicht zu genießen sind, dass wir weitere Daten brauchen, weil man eben vieles noch nicht so genau weiß. Er ist ja nie der, der sagt, wir wissen genau, wie es ist, lass es uns so machen. Er gibt Hinweise und mehr kann und soll die Wissenschaft ja auch nicht leisten. Sie kann den Politikern sozusagen Leitplanken vorgeben, also einen Korridor an Möglichkeiten und bestimmte Konsequenzen des Handelns aufzeigen. Was man dann macht, muss die Politik entscheiden. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welchen Einfluss diese eine Studie, diese strittige Studie jetzt tatsächlich hatte auf die Entscheidung der Bundesregierung. Meiner Erinnerung nach war es ja dann so, dass die Lockerungen in den Schulen trotzdem, also trotz dieser Warnung von Team Drosten sozusagen, lass uns weiter vorsichtig sein, ja relativ schnell dann gekommen sind. Das heißt, die Politik, vor allem die Ministerpräsidenten in dem Fall, haben sich ja, obwohl sie das wussten, obwohl Herr Drosten seine Meinung hatte, trotzdem anders entschieden. Deswegen schreibt mir auch dieser Konflikt zwischen der Wissenschaftler rät das eine und die Politik macht was anderes, der scheint mir so ein bisschen konstruiert zu sein, weil de facto war es ja gar nicht so, dass wir von Virologen regiert wurden. Also die Virologen geben Input, genau wie viele andere Berater in Berlin oder in den Staatskanzleien. Das ist ja auch richtig, aber sie sind eben nur eine Stimme in einem Konzert, ja, oder in einem ganzen Chor von Beraterstimmen. So würde auch Herr Drosten das, glaube ich, immer von sich sagen. Wenn man seine Podcasts hört, bekommt er damit, dass er ein sehr vorsichtiger, zurückhaltender Mensch ist, der sich gerne differenziert äußert. Also mir tut er fast schon ein bisschen leid, dass der jetzt so eine Breitseite bekommt mit so einem unterirdischen journalistischen Niveau, da quasi von der Seite angeschossen wird. Das hat er wirklich nicht verdient.
Ist es vielleicht aber auch für die Öffentlichkeit neu, mit so einer wissenschaftlichen Herangehensweise konfrontiert zu werden? Weil normalerweise, du hast es ja eben schon gesagt, Wissenschaft findet vielfach in geschlossenen Räumen statt. Und jetzt sind wir als Öffentlichkeit damit konfrontiert, dass da WissenschaftlerInnen sind, die teilweise noch nicht so hundertprozentig sagen können, so ist es. Und die, wie im Fall Drosten, auch manchmal zugeben müssen, ah, Moment, war doch nicht so, wie ich erst geglaubt habe. Ich habe jetzt neue Erkenntnisse. Vielleicht ist es doch eher so. Also dieses Ertragen des Widerspruchs, des wir wissen noch nicht so genau, dass wir das alle nicht so richtig gut ertragen können.
Ja, also man muss zur Kenntnis nehmen, dass das offenbar für viele Menschen eben schwierig ist, mitzubekommen, dass die Wissenschaftler eben nie alle einer Meinung sind, sondern die haben verschiedene Meinungen und die gleichen sich dann ab. Und im Idealfall kommt dann irgendwann ein Konsens raus, den man dann quasi als Direktive für mögliche Handlungsoptionen nehmen kann. Hier ist ein ganz interessantes Beispiel. In dem Bildartikel wird zitiert ein deutscher Statistikprofessor, der in den USA lehrt, an der Cornell University, heißt Jörg Stoje. Und der hat sich auch eben distanziert von diesem Zitat von ihm, was da verwendet wird. Er hat aber durchaus berechtigte, wie er findet, methodische Kritik an der Arbeit von Herrn Drosten angebracht. Er hat das auch publiziert in einem Fachartikel und der Bild-Zeitungsautor hat sich mit einem Zitat, mit einem freihändig übersetzten Zitat aus diesem Fachartikel dann quasi des Herrn Stoje bemächtigt, ohne dass der Einfluss darauf hatte. Und er sagte, wenn ich gewusst hätte, dass da zitiert wird, was ich da für ein Fachpublikum geschrieben habe, hätte ich es natürlich ganz anders geschrieben. Das heißt, wir haben plötzlich eine Vermischung verschiedener Ebenen. Diskurse, die sonst im Verborgenen stattfinden, werden plötzlich ins Rampenlicht gezogen und das ist für Wissenschaftler schwierig und natürlich extrem gewöhnungsbedürftig.
Und für uns JournalistInnen ist es ja eigentlich das Interessante, gerade auf das zu gucken, was eben nicht so auf der oberen Oberfläche ist, sondern tatsächlich vielleicht ein oder zwei Ebenen drunter, das sichtbar zu machen. Aber wenn es dann zu solchen Ergebnissen führt, natürlich schwierig. Nun reden wir ja seit Jahren auch immer wieder darüber, dass Wissenschaft irgendwie sichtbarer werden soll, dass eben auch diese Widersprüchlichkeiten sichtbarer werden sollen und dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommunizieren sollen über das, woran sie forschen, weil die Öffentlichkeit ja auch ein Interesse hat. Jetzt solche Fälle wie das hier, dass eben diese Diskussionen so auseinandergenommen werden und dass so wirklich in Kerben reingeschlagen wird und im Prinzip Wissenschaft damit vielleicht auch verächtlich gemacht wird, vielleicht auch das Vertrauen in Wissenschaft sinkt, ist dann wahrscheinlich für diejenigen, die über Wissenschaft kommunizieren wollen, eher ein schlechtes Zeichen.
Ja, also ich würde sogar noch weitergehen. Also das, was die Bild-Zeitung da macht, ist ja eine Kampagne. Man könnte ja fast schon von einer Rufmordkampagne sprechen gegen einen führenden Wissenschaftler, weil sozusagen suggeriert wird, der hat gepfuscht, der hat quasi aus Eigeninteresse Daten irgendwie frisiert. Also all das wird ja insinuiert in diesem Artikel der Bild-Zeitung, was aber so nicht stimmt nach allem, was wir wissen. Und das ist natürlich schon schwierig, wenn also ein renommierter Forscher jetzt sich da so auf diese Weise verteidigen muss in einer Form, für die er gar nicht ausgebildet worden ist. Also ich finde, wir bekommen ja aus dem Ausland oft zu hören, seid froh, dass ihr diesen Christian Drosten habt. Er ist ein Spitzenforscher und er ist auch ein hervorragender Erklärer von Wissenschaft, der komplexe Zusammenhänge prima erklären kann. Eigentlich bräuchten wir mehr Christian Drostens in Deutschland. Das fordern wir seit vielen Jahren. Wir brauchen Leute, die Komplexität erklären können, auch Wissenschaftler, die wirklich aus erster Hand Informationen weitergeben. Wenn jetzt aber, ich sag mal, der eine oder die andere, die das vielleicht auch könnte in einem anderen Fachgebiet als Herr Drosten, sieht, wie mit dem da umgesprungen wird, ist es natürlich klar, dass das extrem schwieriges Terrain ist. Also was der gerade auf Twitter, in den sozialen Medien und sonst so erlebt und wie er sich da zur Wehr setzen muss, das ist natürlich starker Tobak. Und es steht zu befürchten, dass dann eben so eine Kampagne gegen so einen renommierten Forscher dazu führt, dass der eine oder andere Wissenschaftler sich sagt, ja, dann bleib ich lieber fern aus dem Rampenlicht. Mhm.
Wobei ich aber auch interessant finde, er geht ja immer wieder in diese Konfrontation rein und er ist ja auch nicht unfehlbar, sondern in seiner Medienkritik auch manchmal ein bisschen drüber, wie der ein oder andere sagen würde.
Also Drosten, man muss ihm zugutehalten, er räumt Fehler immer ein. Ich finde, das steht schon mal für eine Größe, die Respekt verdient. Wer tut das denn sonst schon? Also ich kenne wenige Politiker, die offen Fehler eingeräumt haben. Hat Andreas Scheuer, der Verkehrsminister, schon mal einen Fehler eingeräumt? Der hätte wahrlich ein paar Gründe dafür gehabt, das zu tun. Hat er nie gemacht. Christian Drosten räumt Fehler ein, wenn sozusagen der wissenschaftliche Erkenntnispfad ihn in eine andere Richtung weist, macht er das transparent und erklärt, warum das so ist. Und das muss ein guter Wissenschaftler tun, denn nur ein Ideologe würde, wenn sich die Faktenlage ändert, trotzdem auf seiner Meinung beharren. Ein guter Wissenschaftler muss seine Meinung ändern, wenn die Informationen in eine andere Richtung deuten. Was Drostens Medienkritik angeht, da würde ich sagen, ist er kein Experte und das war mir in Ansätzen auch ein bisschen zu naiv oder pauschal. Wobei ich glaube, im persönlichen Gespräch ist er durchaus ja in der Lage zu differenzieren und auch da ist vielleicht manches verkürzt wiedergegeben worden. Aber er ist natürlich kein Experte für Medien. Er ist ein Experte dafür geworden, mit Medien umzugehen. Und ich glaube, wir sollten uns wünschen, dass er jetzt trotz dieser Breitseite von der Bild-Zeitung nicht die Lust daran verliert, uns weiter die Corona-Krise zu erklären und wie wir da rauskommen.
Also was einen Wissenschaftler und einen Politiker unterscheidet, das haben wir heute gelernt. Ralf, ich danke dir für diese Erläuterung.
Sehr gerne.
Triggerwarnung. Im folgenden Gespräch geht es um sexuelle Gewalt an Kindern. In Moers ist heute ein 27-jähriger Soldat zu 10 Jahren Haft verurteilt worden und in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden. Er hatte gestanden, 4 Kinder zum Teil schwer missbraucht zu haben. Im Folgenden werden wir darüber sprechen, dass dieser Mann nur einer von vielen ist. Wir sprechen darüber, was ein ganzes System von Tätern Kindern angetan hat und wahrscheinlich auch immer noch antut und wie die Behörden versuchen, gegen die Täter vorzugehen. Wir sprechen zum Teil auch über Details der Taten, um Aufmerksamkeit zu schaffen für ein innerhalb der Gesellschaft tabuisiertes Thema. Wer befürchtet, dadurch retraumatisiert zu werden, der möge an dieser Stelle bitte Stopp drücken. Wer Hilfe benötigt, findet diese akut beim Hilfetelefon sexueller Missbrauch unter 0800 22 55 530. Den Prozess, um den es geht, hat unser Landeskorrespondent Moritz Küpper begleitet, der mir jetzt zugeschaltet ist. Moritz, ich habe jetzt diese Triggerwarnung vorweggeschickt, weil wir im Vorfeld intensiv darüber gesprochen haben, ob und wie wir auf das eingehen, was da passiert ist. Weil du erzählt hast, dass du das im Rahmen deiner Berichterstattung über diesen Prozess, aber insgesamt über den Fall immer wieder getan hast und dass es darauf sehr viele, zahlreiche und auch intensive HörerInnenreaktionen gab. Warum ist es aus deiner Sicht wichtig, darüber zu sprechen, was da passiert ist?
Naja, je länger ich mich damit beschäftige oder je mehr ich sozusagen höre, heute auch hier im Gericht, waren ja auch nochmal die Plädoyers und davor eben ja auch in der Beweisaufnahme. Aber das ist ja nicht nur heute hier in Moers an dieser Außenstelle Kleve, sondern dieser ganze Komplex, der hat ja ganz viele Schauplätze, gehen wir sicherlich gleich noch auch drauf ein. Und wir hatten vorher diesen Fall Lüchte und Kindesmissbrauch, sexueller Missbrauch, vielmehr die Gewalt seelisch und körperlich an Kindern, das ist ja schon ein großes Phänomen in dieser Gesellschaft, wo wir wenn wir jetzt immer mehr Einblicke kriegen. Und ich finde es einfach wichtig, dass man das auch benennt. Also dass man das nicht so bei diesem abstrakten Begriff Kindesmissbrauch oder Kinderpornografie am Ende belässt, sondern dass man eben auch sagt, dass das, ja, dass das Gewalt ist, dass das Straftaten natürlich sind sowieso, aber dass es eben auch Gewalt ist, dass das mit Schmerzen zu tun hat, mit Schreien, mit Verletzungen seelischer und körperlicher Natur. Und ich kann natürlich verstehen, du hast es gesagt, relativ viele Hörerpost gekriegt nach dem ersten Tag hier, nach dem Auftakt dieses Prozesses hier in Moers, wo mir Hörerinnen und Hörer geschrieben haben, dass ich um die Mittagszeit rum doch nicht so konkret davon sprechen solle. Sie hätten das Radio teilweise ausgemacht. Das ist eine Sicht, eine Haltung, die kann ich auch verstehen. Ich habe mit den Leuten dann auch ein paar Mal hin und her geschrieben, teilweise auch im Dialog geblieben. Aber auf der anderen Seite finde ich eben genau das wichtig, dass man eben hinhört, hinsieht und dann auch konkret darüber spricht, was da für Straftaten geschehen.
Nur so kann man ja vielleicht auch dazu beitragen, solche Straftaten in Zukunft zu verhindern oder überhaupt zu bemerken, was da vielleicht...
Genau, denn es ist ja ein Problem, dass wir hier einen Fall haben, in dem die Opfer in der Regel, was auch irgendwie gut so ist, weil man die Kinder vor Gericht ja nicht hören will, sie nicht erneut diesem Pein aussetzen möchte, aber am Ende fehlt den Opfern somit ja auch eine Stimme. Das ist ja auch sozusagen ein strukturelles Thema, zumal wir hier, jetzt kommen wir dann vielleicht auf den Fall hier heute, der hier letztendlich geurteilt wurde, wir reden ja hier von, der Richter hat es gerade eben gesagt, und zwar wortwörtlich so, sehr, sehr, sehr jungen Kindern. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, die können teilweise noch gar nicht sprechen.
Für was konkret wurde dieser Mann verurteilt?
Letztendlich hat er 10 Jahre Haft bekommen und eine Einweisung in die Psychiatrie für schweren Kindesmissbrauch und die Aufnahme von kinderpornischem Material, auch der Verteilung des Ganzen. In über 30 Fällen hat er Kinder schwer missbraucht. 4 kleine Kinder im Alter zwischen 1 und 5 Jahren. Dazu hat er noch von einem weiteren Kind, einer 7-Jährigen, Fotos angefertigt. Letztendlich wurde er genau für diese Taten, die der Richter gerade eben hier im Einzelfall auch alle noch einmal gewürdigt hat, festgestellt hat, anhand der Fotos, aber eben auch anhand der Einlassungen, Geständnisse des Angeklagten, wurde er letztendlich dafür verurteilt. In der Praxis sieht es dann so aus, dass er jetzt direkt in eine Psychiatrie eingewiesen wird. Dort wird man dann immer wieder Tests machen. Der Richter hat auch festgestellt, dass er an Pädophilie erkrankt ist. Sprich, in der Praxis, das haben wir hier auch vor Gericht von einem Sachverständigen gehört, ist es wahrscheinlich so, dass dieser Mann, der Richter sagte, er ist eine Gefahr für die Allgemeinheit, lange, lange nicht mehr in Freiheit kommen wird. Und wenn er denn in Freiheit kommen wird, dann ist eben sozusagen gutachtlich bestätigt, dass er eben keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit darstellt, weil er eben geheilt sein soll.
Das ist jetzt ein Prozess, aber wir reden ja, wenn wir auf diesen gesamten Fall gucken, eigentlich über Fälle, weil der Mann ist Teil eines Netzwerkes.
Ja, wobei ein Netzwerk klingt eigentlich so aktiv. Die Ermittler, wie gesagt, das Ganze ist ja sozusagen dieser sexuelle Kindesmissbrauch-Komplex Bergisch-Gladbach. Er hätte eigentlich auch Kamp Lindfort heißen können, nämlich der Mann, der heute hier verurteilt wurde, der hat sich ja im Sommer vergangenen Jahres selbst angezeigt, nachdem er sozusagen familienintern aufgeflogen ist. Aber die Ermittler haben das, ja, man muss wahrscheinlich wirklich sagen, nicht so richtig ernst genommen, haben ihn wieder laufen lassen und erst im Nachgang wurde er dann im Herbst, als dieser Mann in Bergisch-Gladbach sozusagen aufflog, wurde festgestellt, dass er damals falsche Angaben gemacht hatte. Man hatte sozusagen die Spur wieder zurück zu ihm verfolgt. Insofern, das zeigt schon mal so, wie die Männer da teilweise einzeln zusammenhingen. Die beiden jetzt, der Mann in Bergisch-Gladbach und eben der Mann hier aus Kamp Lindfort, der heute in Moers verurteilt wurde, die haben sich auch persönlich getroffen. Die haben auch gemeinsam Kinder missbraucht. In dem Fall des Mannes hier ist es jetzt gerichtlich erwiesen. In dem anderen Fall ist es noch mutmaßlich, weil der Prozess in Köln erst in einigen Wochen beginnen wird. Also insofern sprechen die Ermittler eher von einer Art Schwarm, von einem Zusammenhängen, weil es nicht unbedingt immer ein aktives Netzwerk miteinander ist. Sie haben sich untereinander in Chats getroffen, ausgetauscht, gesprochen, Bild- und Videomaterial ausgetauscht. Naja, und das Ganze ist ja riesengroß. Du hast es gesagt. In Mönchengladbach läuft parallel jetzt noch ein Prozess. Da stehen 2 Männer vor Gericht. In ganz Nordrhein-Westfalen werden jetzt in den nächsten Tagen und Wochen weitere 4 Prozesse beginnen. Heute gab es hier das erste Urteil. Die Ermittlungsarbeiten laufen ja immer noch bei dieser sogenannten besonderen Aufbauorganisation Berg, da im Polizeipräsidium Köln. Und gerade eben wurde bekannt, dass 2 weitere Männer festgenommen wurden. Einzelheiten dazu soll es dann morgen auf einer Pressekonferenz geben.
Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das betrifft tatsächlich nicht nur Nordrhein-Westfalen, sondern im Prinzip die ganze Bundesrepublik.
Ja, es betrifft die ganze Bundesrepublik und wirklich die ganze Bundesrepublik, denn es sind mittlerweile Hinweise dieser Ermittler, 40 Stück mindestens, wahrscheinlich ist die Zahl mittlerweile auch schon ein wenig gestiegen, das war Angabe vergangene Woche, in alle weiteren 15 Bundesländern, sprich neben NRW, damit haben wir alle 16 und damit kann man sagen, dass es wirklich die ganze Bundesrepublik betrifft.
Also reden wir hier potenziell über hunderte Kinder, die sexuelle Gewalt erfahren haben?
Über die genaue Zahl oder Anzahl kann man schwer reden, denn ich habe vor einigen Tagen nochmal mit dem ermittelnden Staatsanwalt Herrn Bremer gesprochen und er sagte mir, dass die Ermittler halt immer noch dabei sind, dass da immer noch tagtäglich mehr als 100 Beamtinnen und Beamten arbeiten, das Material auswerten und dass sie da Terabyte an Daten haben und, das wird man jetzt morgen erfahren, aber je mehr man weitere sozusagen Menschen in Gewahrsam nimmt, Täter, mutmaßliche Täter ausfindig macht, stößt man immer in der Regel weit auf weitere Daten, so war es bisher zumindest. Insofern lässt sich ein Ende noch gar nicht richtig absehen. Ich habe immer noch eine Zahl im Kopf. Als das damals aufflog, sprach der Kölner Polizeipräsident Uwe Jakob von Chats mit teilweise 1.800 Teilnehmern. Er fügte zwar direkt hinzu, dass man sagt, das sind nicht alles mutmaßliche Täter. Nichtsdestotrotz zeigt das vielleicht ein bisschen anschaulicher als diese Terabyte-Zahlen immer die Dimension des Ganzen.
Die Ermittlerinnen und Ermittler waren da ja mit einer durchaus neuen Situation konfrontiert, weil sie erstmals in so eine Gruppe quasi reingucken konnten, beziehungsweise einfach so viel Material vorliegen hatten. Also wirklich auch Material, was sich ja bedingt durch neue Möglichkeiten, Videos aufzunehmen. Wir alle haben ein Smartphone in der Hand. Das macht es natürlich auch für Täterinnen und Täter irgendwie einfacher. Haben die Ermittelnden daraus was gelernt, sich neue Methoden angeeignet?
Das ist ganz schwer zu sagen und aufgrund der Tatsache, dass sie eben gerade noch ermitteln und ermitteln heißt ja wirklich, das sagten sie mir zu Beginn immer, ermitteln heißt auch wirklich, dass sie Taten, die in der Zukunft noch liegen, verhindern wollen. Also, dass sie nicht sozusagen im Bereich der Aufklärung im Nachgang und der Ermittlung tätig sind, sondern sie wollen immer noch sozusagen Gefahr im Verzug, potenzielle Taten verhindern, Kinder aus ihrem Schicksal erlösen. Insofern ist da, glaube ich, die Zeit, rückzublicken, Schlüsse zu ziehen, ist da nicht richtig da. Auf der anderen Seite hat man dann schon gesehen in diesen Chats, welche Phänomene es beispielsweise gibt. Das ist zum Beispiel, dass da Männer, vor allem Männer, eben in diese Chats kommen, dass dann gefordert wird, dass man einfach mal auch selber Material liefert, um sich sozusagen auszuweisen. Und dass das mitunter dazu führt, dass Männer, die vielleicht das nicht so unbedingt, oder Täter vielmehr, um es sozusagen geschlechtsneutral zu formulieren, dass die vielleicht nicht unbedingt das machen wollten, einen Missbrauch, aber dass sie sich dann sozusagen dazu angestiftet, unter Druck gesetzt gefühlt haben und dann in sich immer weiter fortbewegt haben. Das war auch ganz augenscheinlich hier der Fall bei dem heute nun verurteilten Menschen, dass die Enthemmung immer stärker einsetzte, dass die Taten, die Straftaten, die Gewalt immer stärker, immer härter wurde über die Zeit, wahrscheinlich auch abgestumpft ist und dass am Ende der Richter dann wirklich auch gesagt hat, es gibt keinerlei Zweifel daran, dass dieser Mann pädophil ist und dass er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt.
Und in Köln wird sich jetzt ja explizit mit diesen Taten auseinandergesetzt, da dann letztlich auch Kompetenzen zur Aufklärung gebündelt?
Ja, es gibt die Staatsanwaltschaft, die das bei sich bündelt, die das ermittelt. Natürlich betrifft das dann sozusagen nur Nordrhein-Westfalen. Und man muss natürlich auch sehen, ich sagte es gerade eben, das Polizeipräsidium Köln, das ist eines der größten im Land, das stellt jetzt Beamtinnen und Beamten ab. Aber natürlich, darauf wies der Polizeipräsident damals, als das aufflog, hin, damals waren zeitweise über 300 Beamtinnen und Beamten, die in diesem Komplex ermittelt haben, in dieser besonderen Aufbauorganisation Berg. Aber das sind natürlich alles Polizistinnen und Polizisten, die anderswo fehlen. Insofern, es gibt da ein Stück weit eine Spezialisierung auf Seiten der Ermittler, auch auf Seiten der Staatsanwaltschaft. Heute beispielsweise hier an dieser Außenstelle in Moers vom Landgericht Kleve, da war ein Staatsanwalt aus Köln da, der das Verfahren sozusagen von deren Seite aus geführt hat. Aber für die ganze Bundesrepublik, da liegt das natürlich dann jeweils in den Händen der lokal zuständigen Staatsanwälte. Darin liegt aber auch ein Stück weit, um jetzt nochmal auf die Mediensicht zu kommen, aber finde ich persönlich auch eine gewisse Gefahr, weil wir haben jetzt überall, deutschlandweit, haben wir ja gerade eben gehört, diese Fälle, diese einzelnen Strafprozesse, in denen es um Kindesmissbrauch geht. Und die werden dann logischerweise in meisten Fällen jeweils lokal behandelt. Wenn ich das vergleiche beispielsweise mit dem Kindesmissbrauchsfall von Lüchte, der ja bundesweit Schlagzeilen gemacht hat, über den sehr, sehr viel berichtet wurde, der auch eine unglaubliche Qualität und Quantität am Ende in den Taten hatte. Aber ich glaube nicht, dass das vergleichbar ist eben mit diesem sogenannten Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Nur die öffentliche Wahrnehmung, so mein persönliches Gefühl irgendwie, die war da stärker. Dabei reden wir hier über, kann man das vergleichen? Vielleicht ja, fast Schlimmeres.
Weil im Prinzip so viele Einzeltäter da sind und das Ganze zerfasert?
Genau deswegen. Und deswegen ist es dann auch schwer, auch für uns Medien, glaube ich, sozusagen, das rüberzubringen, dass es eben diese Dimension hat. Und ich habe es ja gerade gesagt, selbst die Ermittler tun sich schwer mit dem Begriff Netzwerk, weil das beinhaltet irgendwie ein aktives Zutun von allen Seiten. Es gibt Verbindungen, aber Täter, mutmaßlicher Täter A hat Verbindungen zu B und C, aber dann nicht zu D und E. Und D und E haben dann wiederum Verbindungen zu C. Also am Ende habe ich da auch schon auf so großen Plakaten solche Organigramme gesehen mit Verbindungen untereinander, aber nicht alle sind untereinander verbunden. Und wir können uns alle vorstellen, angesichts der Tatsachen von WhatsApp-Chats oder anderen Programmen, da gibt es ja diverse, und dann taucht man da in Untergruppen, wie schwer das den Ermittlern fällt, dem nachzugehen.
Also nicht nur die Schrecklichkeit der Taten an sich ist unvorstellbar, sondern auch der Zusammenhang der Täterinnen und Täter unvorstellbar. Moritz, danke dir für diese Eindrücke.
Gerne.
Und wer sich jetzt wundert, Moment, jetzt hat die extra eine Triggerwarnung gemacht und jetzt haben sie darüber gesprochen, dass sie eigentlich thematisieren wollen, was da passiert ist und haben es dann doch nicht gemacht, ist mir gerade tatsächlich beim Abhören auch aufgefallen. Ich glaube, da haben sowohl Moritz als auch ich uns so ein bisschen in unsere neutrale BeobachterInnenrolle wieder zurückgezogen und haben dann doch nicht so explizit darüber gesprochen. Ich hatte im Gespräch kurz das Gefühl, muss ich mal nachfragen, aber irgendwie, ja, da war sie, diese Hemmschwelle, die es einem dann doch irgendwie schwer macht, über diese Taten zu sprechen, weil die so unvorstellbar grausam sind und ja, es ist ein unglaublich schwieriges Thema. Soweit der Tag an diesem 26. Mai 2020. Für Fragen und Feedback erreichen Sie uns per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören und tschüss.